Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Manches ist im neuen Jahr schon genauso wie im alten Jahr. Nicht nur das Handwerk hat Nachwuchssorgen, das geht auch der Kirche so. Was tut Kirche dafür, dass gerade junge Menschen den Glauben und die Kirche in den Blick nehmen?
Jugend mit Gott, wie kann das funktionieren? Das ist in dieser Sendung unser Thema. Zu Gast ist Anne-Gerda Schrader, die neue Landesjugendpfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Mit ihr wollen wir darüber sprechen. Frau Schrader, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und am Mikrofon sind für Sie sonst heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Wie immer gilt, die angespannte Pandemielage ließ uns wieder nicht ins Studio. Schön, dass Sie aber dabei sind. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie auch wieder dabei sind. Zu Gast bei uns heute ist Anne-Gerda Schrader. Sie ist neu im Landesjugendveramt als leitende Pastorin.
Frau Schrader, welche Rolle spielen Religion und Glaube im Leben Jugendlicher heute eigentlich noch? Hat das da noch einen Platz für die?
Ich bin natürlich der festen Überzeugung, dass das so ist. Sonst könnte ich den Job wahrscheinlich auch nicht machen. Naja, und als Pastorin ist das ja immer nicht nur ein Job, sondern ja gerne auch Beruf und irgendwie Berufung. Ich glaube, dass Jugendliche schon immer und auch noch heutzutage auf der Suche sind nach dem, was denn da noch ist im Leben. Also nicht nur Schule, auch nicht nur Freunde und Familie, sondern da muss noch mehr sein. Und ich glaube, diese Sinnsuche, die gab es schon immer und die wird es auch immer geben. Und ich hoffe, dass wir dann da als Kirche auch vorkommen und gefunden werden.
Wäre das ein Grund, warum Jugendliche zur Kirche kommen sollten? Und was finden sie denn dann bei ihrer Sinnsuche?
Ich hoffe, dass die Jugendlichen vor allem eins nicht finden. Kalte, ungeheizte Kirchen, Jugendräume, die im Keller sind, leicht nach Schimmel stinken und in dem ausrangierte Sofas sind. Das hatte natürlich auch seine Zeit. Aber ich wünsche mir, dass die Jugendlichen, wenn sie Kirche aufsuchen und nach Sinn suchen, menschenfreundlich empfangen werden, mit offenen Armen, in schönen Räumen, mit bequemen Sitzgelegenheiten. Und dass sie vor allem Räume finden, die sie selbst gestalten dürfen. Naja, vom Aussehen her, aber vor allem inhaltlich. Dass Jugendliche wirklich vorkommen dürfen bei Kirche und eben Kirche so leben, wie sie sich das vorstellen.
Das ist ja so das Setting, ne? Der Raum, das hört sich gut an. Und sonst vom Format her, vom Inhalt her, reicht es dann für Jugendliche, statt einem Bach-Oratorium einen fetzigen Beat-Gottesdienst zu machen oder muss da noch ein bisschen mehr kommen?
Naja, wer sagt eigentlich, dass Jugendliche nicht von einem fetzigen Bach-Oratorium abgeholt werden? Aber das ist natürlich, ja klar, Musik ist Geschmackssache und fetzige Musik, also jugendliche Musik, die deren Lebenswelt gerade ist, natürlich ist das ein besserer Einstieg als das, was wir vielleicht als fetzig empfinden.
Haben sich schon Formate rausgebildet bei Ihnen, wo Sie sagen, das ist unser Bestseller, da kommen Jugendliche mehr und mehr zu uns?
Ja, also ich habe jetzt ja so nach anderthalb Jahren Pandemie angefangen hier in Oldenburg und das ist was mich auch wirklich beschäftigt. Ich sehe die Leute, mit denen ich jetzt eigentlich zusammenarbeite und für die ich diesen Dienst tue, fast nur auf der Kachel, fast nur online. Und das ist ja gut, dass wir das haben und dass sich da auch viel entwickelt hat in den letzten Jahren. Und trotzdem fehlt mir ganz viel an Interaktion, das muss ich ehrlich sagen. Und so das zündende Format ist für mich deswegen noch nicht bei rumgekommen. Ich war gerade letztes Wochenende, durfte ich einen Workshop geben bei einer Online-Schulung. Thema war Beten, bringt nichts. Wir haben dann festgestellt, Gott sei Dank ist das der Plan aufgegangen, dass das vielleicht doch nicht so ist, sondern was bringt. Aber eigentlich gehört für mich tatsächlich dazu, gerade mit Jugendlichen in evangelischer Jugend und in der Kirche unterwegs zu sein zusammen. Wirklich. Das meiste passiert eben zwischen den Zeilen, ne? Und das kommt für mich noch nicht so richtig rüber online. Ich glaube, wir geben uns da viel Mühe mit neuen Formaten, aber ich warte sehnsüchtig darauf, dass wir auch wieder uns treffen können und losgehen.
Und wenn es dann soweit ist, wie stellen Sie sich vor, dann nah dran an die jungen Menschen zu sein, wenn die Kachel mal wieder an die Seite gelegt werden kann?
Naja, ich kann mir da richtig viel vorstellen.
Mal so ein paar Beispiele.
Also, stell mir vor, ich denke mir ein tolles Format aus, irgendwie einen Abend, vielleicht mit schöner Musik und mit Gesprächsimpulsen, dass man sich Leute einlädt, die vielleicht auch gar nichts mit Kirche zu tun haben und mit denen mal guckt. Aber vielleicht sitze ich dann da auch nur alleine. Wichtig ist, glaube ich, was sich die Jugendlichen vorstellen und wozu die Lust haben. Und das rauszukriegen, also auf die zuzugehen und zu fragen, hey, worauf hast du eigentlich Bock? Und gibt es was, was du vielleicht für andere in deinem Alter anbieten möchtest? Ich glaube, da sehe ich eher meine Rolle.
Und gibt es schon Themen, die sich herauskristallisieren, welche Jugendlichen interessieren?
Also ein Format, was dann im Mai stattfinden wird, ist die Jugendsynode. Also parallel zur Erwachsenen-Synode sozusagen unserer Kirche bieten wir eine Jugendsynode an. Und da gibt es gerade tatsächlich viel Interesse, dass jetzt eigentlich mehr Jugendliche Interesse haben, da mitzuspielen und mitzumachen und sich einzubringen, als wir eigentlich Plätze haben. Und das ist doch großartig. Also ich glaube, mitbestimmen und wirklich was verändern ist auf jeden Fall Thema der Jugendlichen.
Und die Stimme erheben und gehört werden.
Ganz genau.
Es ist ja oft so, auch in den Wissenschaften festgestellt worden, eine christliche Prägung im Elternhaus ist irgendwie auch ganz entscheidend für den Weg zu Glaube und Kirche. Ist das immer noch so, diese Verbindung, oder können Sie da irgendwie aus Ihrer Erfahrung was anderes sagen?
Es ist teils, teils. Also ich glaube, wenn man christlich sozialisiert aufwächst, irgendwie, wenn es zu Hause ein Tischgebet gibt oder man halt wenigstens an Weihnachten wie das U-Boot mal auftaucht in der Kirche, dann gibt es vielleicht eher mal einen Gedankenanstoß. Oder wenn es jemandem nicht so gut geht, erinnert man sich vielleicht daran, Mensch, was hat mir denn gut getan oder was könnte mir helfen? Aber ich glaube, Jugendliche machen sich auch von alleine auf den Weg. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es natürlich hilft, wenn man in einer christlichen Familie groß wird und das vielleicht auch Thema ist und da mal drüber geredet wird. Natürlich gleicht man sich dann eher an oder grenzt sich ab. Das ist so einfach. Aber wir finden auch immer wieder Jugendliche, die bei uns zum Beispiel auf eine Freizeit mitfahren, die eigentlich mit Kirche nichts zu tun haben und dann aber über Freunde da mit hinkommen, ne? Und denken, okay, vielleicht, wenn man einen gemütlichen Abendschluss macht und dann gibt es nicht nur eine Geschichte vom kleinen Prinzen, sondern vielleicht auch noch was anderes, dass die dann auch Ideen und Impulse bekommen.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet und bei uns zu Gast ist die neue Landesjugendpfarrerin der Oldenburger Kirche, Anne-Gerda Schrader.
Hallo. Ja, liebe Frau Schrader, der 1. Oktober war, glaube ich, der offizielle Beginn Ihrer Arbeit hier in Oldenburg. War denn Thema Kirche und Jugend schon vorher für Sie wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin selber Kirchenkind. Mein Vater ist Pastor, also mittlerweile im Ruhestand, aber ich bin in so einer richtigen Dorfgemeinde groß geworden.
Und bei uns, war wo?
In Gerde. Gerde im Artland, Richtung Osnabrück von hier aus gesehen. Und ganz kleines Dorf, große Jugendarbeit. Und das war wirklich toll. Wir hatten eben wirklich einen eigenen Jugendraum, Billard, Tischtennis. Sehr früh dann auch schon so einen großen Fernseher mit MTV und so. Musik spielte also auch immer eine große Rolle. Und wir waren viel auf Freizeiten unterwegs. Das war sehr prägend. Und mich hat das dann auch tatsächlich, als ich Pastorin wurde, gleich begleitet. Ich war in Einbeck mit meiner ersten Stelle. Das ist ganz im Süden von Niedersachsen, kurz vor Göttingen. Und da gibt es eine große Jugendkirche, die Jugendkirche Marie. Und das ist wirklich ganz fantastisch. Also da habe ich nochmal ganz anders gelernt, wie Jugendliche eigentlich selbst Kirche gestalten können. Das war sehr toll, dass ich da eine ganze Weile mit sein durfte.
Jetzt sind Sie ja weitergezogen. Worin liegt denn der Reiz dieser neuen Stelle im Landesjugendveramt in Oldenburg?
Tatsächlich war ich war auch gerne in der Gemeinde Pastorin, aber mein Herzensschwerpunkt lag in der Jugendkirche. Das hat mich einfach begeistert. Mich von der Stimmung der Jugendlichen habe ich mich gerne mitreißen lassen. Und wie das so ist, ne? Bei Kirchen muss ja überall gespart werden, immer mehr. Es gibt weniger Personal, weniger Geld, das, was alle beschäftigt auch. Und leider wird eben schnell bei den Jugendlichen gespart, weil die die geringste Lobby haben. Es wird gerne gesagt, die Jugendlichen und Kinder, das ist die Zukunft der Kirche. Nee, mir passt das nicht. Ich finde, die sind jetzt Kirche und gar kein kleiner Teil. Wir überhören die nur gerne in der Erwachsenenkirche. Und das stört mich wirklich. Und ich habe so die Hoffnung, dass ich in meiner Position jetzt als Landesjugendpfarrerin mit noch lauterer Stimme mit Jugendlichen und für Jugendliche sprechen kann.
Da hören wir schon, das ist eines Ihrer Schwerpunktthemen natürlich. Und die ersten 100 Tage sind nun rum. Wie ist denn so die erste Bilanz? Was ist toll an der Stelle? Und wo grummelt es vielleicht so im Innern? Ein bisschen haben Sie es ja gerade angesprochen. Wo sind die Baustellen?
Genau das, was wir eigentlich gerade schon besprochen haben. Ich bin halt selber in einer Suchbewegung und frage mich, wie kann man die Rechte von Kindern und Jugendlichen auch bei Kirchens noch stärker machen und denen einfach mehr Gewicht und mehr Stimme geben. Und da komme ich hier in Strukturen, die ja schon da sind. Also es gibt den EJO-Vorstand, die Jugendkammer, beide darf ich begleiten und durfte ich jetzt auch schon begleiten. Das war wirklich großartig. Mit der Jugendkammer durfte ich gleich, da war ich glaube ich 2 Wochen da, da durften wir ein Wochenende unterwegs sein und das war wirklich fantastisch. Und so sind die ersten 100 Tage für mich ganz viel noch mit Kennenlernen beschäftigt. Die Strukturen auch hier in der Oldenburgischen Kirche sind ja ein bisschen anders als das Hannoversche, aus dem ich komme. Und ja, jetzt kommt es auch so ins Tun. Also was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Und da laufen jetzt ein paar Projekte an. Das ist tatsächlich total spannend für mich.
Strukturen verändern Sie aber schon gleich mit. Sie bilden ja mit Farina Köpke, also eine sogenannte Doppelspitze jetzt im Landesjugendveramt. Das ist ja was ganz Neues. Also da gibt es ja neue Wege. Aber was heißt das eigentlich konkret, Doppelspitze? Was teilen Sie sich? Wie läuft das jetzt?
Genau, wir teilen uns sozusagen die Leitung des Landesjugendveramts. Und dann fragt man sich, Landesjugendpfarramt, naja, ich bin da schon die einzige Pastorin, die da arbeitet. Da arbeiten ganz andere Professionen noch zusammen. Vielleicht müssen wir da auch mal auf den Namen schauen. Was macht das Landesjugendpfarramt eigentlich? Naja, wir verwalten Gelder und Ressourcen. Wir haben einige Bildungsangebote, sind ja auch viele Bildungsreferentinnen und Referenten. Und wir versuchen halt, in die ganze Landeskirche zu wirken durch die Kreisjugenddienste natürlich. Ne? Für die sind wir eben Ansprechpartner und die sind tatsächlich wirklich vor Ort. Und irgendwie muss ja jemand den Laden so ein bisschen zusammenhalten. Deswegen hat Farina Köpke jetzt die pädagogische Leitung, sie ist ja Diakonin. Und ich die theologische Leitung als Pastorin. Naja, und wie das so genau aussieht, da sind wir auch immer noch auf der Suche. Wir versuchen immer beide etwas Schönes zu machen und etwas, was vielleicht nicht ganz so schön ist.
Aber wie funktioniert das denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Dass Sie haben so ein bisschen wie so ein Haus, das erzählt, Sie sind oben drüber als Landesjugendpfarramt und dann kommen die Kirchengemeinden, dann kommen vielleicht die ganzen kleinen Gruppen noch dazu. Wie wandern denn Ihre Ideen vom Dach des Hauses runter in die Basis? Wie schaffen Sie das?
Ja, genau, das Bild ist jetzt ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben. Ich hoffe, dass das auch so ein bisschen umgekehrt läuft. die Ideen, die guten Ideen, die aus den Gemeinden, aus den Jugendgruppen kommen, bis zu uns hochwandern, sodass wir gucken können, wie können wir diese Ideen eigentlich stark machen und unterstützen. Was brauchen die Menschen da vor Ort an Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen können oder eben auch an Workshops und Bildung, um das einfach weiter voranzubringen.
Also ein gegenseitiger Austausch, so verstehe ich das, und gegenseitige Fortentwicklung, die man dann hoffen möchte.
Genau.
Wunderbar.
Gibt es denn da offene Türen, wenn das von unten nach oben laufen soll? Rennen Sie jeden Tag durch die Gemeinden, sprechen mit 5 Jugendlichen, ist das Ihr Ziel? Oder?
Das würde ich tatsächlich sehr gerne, aber das funktioniert ja jetzt auch schon pandemiebedingt nicht. Aber tatsächlich besuche ich die Kreisjugendausschüsse, eben die verschiedenen Jugendvorstände, die es so gibt. Und eben jetzt besuchen halt meistens auf der Kachel, wie es so schön ist, aber Ich hoffe, dass wir trotzdem in Kontakt kommen.
Im letzten Jahr ist ein großes Projekt entstanden, das ich verfolgt habe. Digital Lab nennen sie es. Mhm. Ist das schon soweit? Im 1. November, glaube ich, ist es gestartet. Mhm. Wie sind da die ersten Erfahrungen?
Gemischt tatsächlich. Also es ist sehr abhängig davon, was angeboten wird. Und die Angebote, die es da gibt, die sind tatsächlich teilweise von uns ausgedacht, dass wir jemanden kennengelernt haben, oh, das wäre großartig eigentlich für die anderen. Und teilweise wird das auch nachgefragt, dass Leute eben anfragen, Mensch, hier TikTok, wie funktioniert das eigentlich und bringt uns das was in der Arbeit? Könnt ihr dazu mal was anbieten? Und dann schauen wir, wer sich damit auskennt.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und zu Gast haben wir Anne-Jana Schrader, jugendbewegte Hauptamtliche der Oldenburgischen Kirche. Mit ihr sind wir dran am Thema Jugend mit Gott. Wie geht das?
Ein bisschen haben wir schon angeschnitten, Frau Schrader. Jugend und digitale Welten, das gehört ja zusammen, fast synonym, möchte ich sagen. Und wie setzen Sie das um persönlich? Da wollen wir jetzt mal drauf gucken. Haben Sie einen Instagram-Account? Wie sieht es im Landesjugendamt aus? Wem folgen Sie?
Oh, das ist natürlich, das sind ja nahezu persönliche Fragen.
Ja, die können Sie beantworten. Wie es
ist. Also, ich habe einen Instagram-Account und den hat eigentlich mal eine FSJlerin in der Jugendkirche angelegt für meinen Hund. Ja, für den Tupfen-Toni. Und dann passierte da jahrelang gar nichts. Und dann kam die Pandemie und ich dachte, oh, auf einmal müssen wir zu Hause sitzen. Wie kann ich denn eigentlich meine Leute erreichen? Und wie kriege ich mit, was die jetzt eigentlich so machen? Und da posten die dann halt Stories mit dem, was man so tut. Und dann habe ich das auch angefangen und mache das natürlich total laienmäßig. Ich habe keine Tools und auch keine Skills, um da irgendwie tolle Sachen zu machen. Aber ich habe angefangen, vor über 2 Jahren tatsächlich zum Beispiel jeden Morgen ein Gebet zu schreiben.
Jeden Morgen?
Ja, beim Gassigehen. Wenn ich rausgehe, habe ich immer ein Foto von einem Baum gemacht, der da bei uns auf dem Platz steht. Und habe so meine Gedanken in eine ganz kurze Form gegossen, das mich halt beschäftigt hat. Und die Kirchen hatten ja auch zu am Anfang und habe dann auch angefangen, so einmal die Woche zu fragen, hey, ich gehe jetzt in die Kirche und zünde eine Kerze an, schreibt mir einfach, wenn ich für euch auch eine Kerze anfangen soll. Und das hat irgendwie total gut funktioniert. Und bei Instagram kann man das so koppeln, dass das auch gleich auf Facebook in die Story kommt. Und Facebook ist ja mehr so meine Generation und Elterngeneration eigentlich. Und da haben das auf einmal auch viele geguckt und darüber ergaben sich so ganz nette, vielleicht auch seelsorgerliche Gespräche und ich habe das Gefühl gehabt, mit ein paar Leuten konnte ich darüber eben Kontakt halten. Interessanterweise ging das natürlich gleich wieder, habe ich das zurückgefahren, als so das gesellschaftliche Leben wieder mehr Fahrt aufgenommen hat. Aber diese Accounts gibt's noch und das Gebet schreibe ich auch noch jeden Morgen. Das ist mir zum Ritual geworden und vielleicht einigen anderen ja auch, die das anschauen.
Also Sie haben es wieder zurückgefahren, wo jetzt von Präsenz wieder mehr geht. Mhm. Aber ist das wirklich die Zukunft oder werden digitale Formate jetzt nicht doch der Maßstab aller Dinge werden? Oder bleibt es auch für Jugendliche so, wenn es wieder von Angesicht zu Angesicht geht, dann freuen sich doch eher alle?
Ich glaube beides. Ich glaube, es ist dran, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen und einfach miteinander unterwegs sind und schöne Sachen erleben. Aber wir leben einfach im Zeitalter der Digitalität. Also es gibt nicht mehr in echt oder online, sondern online ist auch in echt. Und wenn die Jugendlichen auf dem Handy daddeln, dann sind sie eben vielleicht nicht nur am Spielen, sondern sind gerade in Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden. Und das ist eben genauso ernst zu nehmen von uns wie der Jugendtreff im Gemeindehaus.
Gibt es denn in diesem digitalen, echten Zusammenleben so etwas wie einen digitalen Kummerkasten oder eine digitale Lobeswand, wo man ein Lob der Woche hinterlassen könnte?
Oh, das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Also es gibt ja verschiedene Formate, die das eben auch sehr professionell machen und nicht so stümperhaft, wie ich das tue. Und die erfreuen sich ja auch immer mehr Beliebtheit. Und was in der Öffentlichkeit ist, ist ja auch immer gerne umstritten. Das ist ja irgendwie gerade so im Protestantismus, wer den Schritt nach vorne macht, aus der Reihe heraus, der wird natürlich beäugt und auch nicht nur liebevoll.
Im Landesjugendveramt gibt es gerade das große Bestreben, die demokratische Arbeit stark zu machen, gerade eben im Blick auf Jugendliche. Sie haben es eben schon erwähnt, da wollen wir noch mal ein bisschen drauf schauen. Die Jugendsynode ist ja ein großes Thema und wir vermuten mal, dass Sie in den Vorbereitungen mit dabei sind. Wie werden denn da die Rahmenbedingungen sein? Da sind wir mal neugierig. Ist ja schon was Einmaliges, was da starten soll.
Genau, die Vorbereitungen zur Jugendsynode, die gibt es schon, bevor ich ins Landesjugendveramt kam. Und tatsächlich kommt da die Doppelspitze zum Einsatz. Farina Köpke ist da tatsächlich im Vorbereitungsteam und gar nicht ich. Ich stehe da so ein bisschen neben und staune und applaudiere und finde das großartig, was da passiert. Frau Blütchen ist aber tatsächlich ganz dabei, also unsere Synodalpräsidentin ist total interessiert. Die hat uns auch einen Tag besucht, als wir die Jugendkammer hatten, eben um das Thema Synode nochmal zu besprechen, auch mit den verschiedenen Verbänden eigener Prägung, dann ist es ja nicht nur EJO, auch im Landesjugendpfarramt. Und sie hat gesagt, sie möchte auf jeden Fall den Jugendlichen Stimme geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen haben die auch Rederecht bei der Synode. Sie dürfen halt nicht mit abstimmen. Und da habe ich erst mal so ein bisschen geschluckt und dachte, das ist doch total blöd. Dann gibt es eine Jugendsynode zur Erwachsenensynode und dann dürfen die Jugendlichen nur was sagen, aber nicht selber bestimmen. Tatsächlich macht es aber demokratisch Sinn. Weil eben die Synodalmitglieder gewählt sind und deswegen das Stimmrecht verliehen bekommen haben. Und die Jugendsynodalen, die jetzt über uns zur Jugendsynode kommen, sind ja nicht wirklich gewählt. Und dann ist das mit dem Stimmrecht schwierig. Und wir haben so die Hoffnung, dass das auf Abstimmung auf jeden Fall auch einen Eindruck hat und auch eine Auswirkung hat, wenn eben viele Jugendliche auch daneben stehen, wenn die Hände gehoben werden oder nicht.
Gibt es denn Themen, die jugendbewegt sind, die sich jetzt schon abzeichnen, auch auf der Synodentagung, wo deutlich wird, das ist erstmal spannend, dass da, weiß ich, 30 Jugendliche noch sitzen, die dabei sind. Zeichnet sich da was ab?
Es soll ein gemeinsames Thema gefunden werden, mit dem sich eben beide parallel beschäftigen. Und die dann eben auch gemeinsam, sprich hinterher dann eben zur Abstimmung kommen sollen. Genau, es wird einen Abend der Begegnung geben erstmal, um auch niedrigschwellig ins Gespräch zu kommen und damit auch die Jugendlichen wirklich viel erzählen können von ihren Themen. Und dann sollen natürlich die Sachen, die abgestimmt werden, auch so ein bisschen dazu passen.
Kann ich mir das so vorstellen, dass dann in den Beratungen oder in Gesprächskreisen auch Jugendliche wenigstens anwesend sein dürfen, Zuhörer sein dürfen, damit sie schon mal so schnuppern können, wie funktioniert das überhaupt, Synode? Das muss man ja auch mal lernen, so demokratische Prozesse.
Ja, genau. Und die dauern ja immer so furchtbar lang. Das stellt mich ja auch auf die Geduldsprobe oft. Aber genau, das ist auf jeden Fall so. Die Jugendlichen werden dabei sein und eben auch mitgestalten können und das auch vorher mit vorbereiten.
Lambertikirche gerade 120 Leute an jedem Sonntag. Omikron lässt nicht mehr zu, macht gerade noch ordentlich Alarm. Die Synode ist im Mai. Wie sind so die Planungen? Digital wäre doch eigentlich nicht so doll dafür, oder?
Ja, völlig richtig. Also ich drücke wirklich die Daumen, dass die Zahlen ganz geschwind in die wieder in den Keller gehen, damit wir uns präsentisch treffen können. Ich glaube, digital ist gerade so eine Synode wirklich schwierig und dann auch alle zu hören und die Stimmung mitzukriegen. Ne? Also das, was eben beim Kaffee zwischendurch passiert, das wäre schon schade, wenn das digital stattfindet. Aber natürlich steht der Schutz aller, die da hinkommen, im Vordergrund.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Anne-Gerda Schrader ist heute bei uns und sie vertritt mit Leidenschaft die Interessen Jugendlicher in der evangelischen Kirche.
Nicht nur für uns, sondern überhaupt. Das Wort, die Sprache hat zentrale Bedeutung in der evangelischen Kirche, in der Kommunikation. Welche Sprache braucht denn Kirche, um Jugendliche zu erreichen? Da gibt es so ein paar alte Worte, die vielleicht Jugendliche gar nicht mehr einordnen können. Wie muss das heißen? Wie muss es gehen?
Oh, wenn ich das wüsste. Ich glaube, eine der großen Aufgaben unserer Kirche und der Menschen, die in dieser Kirche leben und arbeiten, ist, immer wieder zu übersetzen. Ich merke es ja selber, wie schnell ich so in Kirchensprech agiere und mit Worten um mich schlage, die tatsächlich den Menschen im Alltag gar nichts mehr sagen. Zum Beispiel das große böse Wort Sünde. Was ist denn Sünde? Naja, wenn man sich das zweite Stückchen Kuchen nimmt, dann sagt man, ich sündige heute. Das hat aber mit der Sünde im eigentlichen Kirchensinne so gar nichts zu tun. Also ich glaube, Übersetzungsarbeit leisten, das, was irgendwie in der Bibel steht, ins Heute zu holen, das, was viele kluge Theologinnen und Theologen vor uns gedacht haben, auch wieder zu übersetzen in unsere heutige Zeit. Sprache, total wichtig.
Und die Form der Predigt, ist die für Jugendliche noch angesagt?
Naja, welche ist denn die Form der Predigt? Das ist ja schon die Krux.
Sonntags 10 Uhr, gut, wir können das ja auch digital fragen. Also, ja. Wie muss das Format für Jugendliche aussehen? Also ohne Worte geht es ja nicht, das ist klar. Aber wie spricht es sie am meisten an?
Ich glaube, dass Musik zum Beispiel auch ganz viel predigt. Über Musik vermittelt sich mir manchmal ein Gedanke, den ich dann nach einem Gottesdienst wirklich noch mit nach Hause nehme. Ein Refrain, der mir im Kopf bleibt. Aber natürlich auch ein gesprochener Predigtimpuls. Da kommt das immer total auf die Art und Weise an und auf das Thema auch. Wenn eine Predigt wirklich gut gemacht ist und von einem Thema handelt, das mich interessiert, dann kann die auch 20 Minuten dauern. Oder manchmal dauert auch eine Predigt nur 5 Minuten, aber sagt mir so gar nichts und dann kommen mir die richtig lang vor. Also ich glaube, es gibt gar nicht die Form der Predigt. Wichtig finde ich, dass man viele verschiedene Menschen zu Wort kommen lässt. Das ist was, was mich immer abholt. Wenn nicht nur einer was erzählt, sondern mehrere Menschen was erzählen.
Ist dazu der Ort auch noch ein wichtiges Kriterium? Müssen wir für Jugendlichen uns verabschieden von eben des gewählten Bildes sonntags 10 Uhr in der Kirche, sondern treffen wir uns vielleicht eher um 18 Uhr, vielleicht noch in der Kirche, aber räumen sie um und machen dann Wohnzimmerkirche oder gemütliche Barkirche? Wie muss sowas aussehen? Was glauben Sie?
Das fände ich total spannend. Also ja, ich bin gerne dabei um 18 Uhr, setze mich vielleicht auf ein bequemes Sofa, gerne auch in der Kirche und höre mir dann was an und spreche über Glauben und erlebe einen Gottesdienst. Ich mag ja aber tatsächlich auch die Sonntagmorgen 10 Uhr Gottesdienste in der harten Kirchenbank. Vielleicht ist das so ein nostalgischer Gedanke von mir, aber mir gibt es tatsächlich auch was. Ich mag unsere Kirchen total gerne. Die sind ja auch total unterschiedlich gestaltet eben. Das hat was, finde ich, wenn man in eine ganz alte Kirche kommt und dann einfach merkt, ja, hier haben Menschen schon seit Jahrhunderten Gottesdienst gefeiert. Bestimmt auch immer anders. Aber tatsächlich können wir diese Räume ja auch so umgestalten, wie wir sie heute gerne hätten.
Aber steckt ja nicht auch ein gewisser Konflikt drin. Wir sind ja in der Kirche immer sehr so gemeinschaftlich aufgestellt. Wir wollen alle irgendwie vor den Altar auch gerne bekommen, uns da als Gemeinschaft verstehen. Irgendwie haben wir momentan das Gefühl, dass doch die Generationen anfangen auseinanderzutriffen. Es gibt ja auch gesellschaftliche Themen. Da hat man so den Eindruck, wie nehmen Sie das wahr? Wird der Ton da schärfer? Ist da ein Konflikt auch im kirchlichen Bereich da?
Auf jeden Fall, das denke ich tatsächlich. Das ist ja tatsächlich gerade in der ganzen Gesellschaft. Ne? Es wird irgendwie an verschiedenen Orten und Ebenen erleben wir so eine Spaltung. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch mit dem geistlichen Snack gerade sagen wollte. Es hängt schon an der Kommunikation. Und natürlich nervt das, mit Menschen, die anderer Überzeugung sind, trotzdem immer wieder ins Gespräch zu kommen. Ein Lied, was wir vorhin gehört haben von Danger Dan, mag ich total gerne, weil der so viel aufzeigt. Und er endet so damit, dass man sich radikalisiert. Also manchmal reicht es eben nicht nur anzuklagen, sondern man muss eben selbst was tun. Das sehe ich natürlich nicht ganz so, also nicht radikal, aber selber was tun und aufeinander zugehen. Immer wieder das Gespräch suchen und versuchen, Wege zu finden, wie wir miteinander sprechen können. Und vor allem auch die eigenen Überzeugungen immer wieder versuchen, an den Mann oder die Frau zu bringen.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass häufig Formate gerade en vogue sind, die dann mit der Kachel einhergehen. Was können Sie sagen, was Jugend und Corona, was hat das miteinander gemacht? Also dieses Pandemiegeschehen, das uns jetzt 2 Jahre begleitet, hat ja viele an die Kachel geführt, auch im schulischen Bereich. Und ist es wichtig gewesen, jetzt den Glauben, Kirche, Sie an der Seite zu haben? Wie ist da Ihr Erleben und wie ist Ihre Zuversicht, wie es weitergehen könnte?
Ich glaube, an vielen Stellen hat das funktioniert, dass wir eben über Online-Formate es geschafft haben, in Kontakt zu bleiben. Durch die Pandemie wurden wir ja alle nicht nur nach Hause verfrachtet, sondern auch so auf uns selbst zurückgeworfen und waren vielleicht auch oft mit unseren Gedanken und Gefühlen alleine und konnten uns nicht so schnell austauschen. Und ich glaube schon, dass viele Formate es geschafft haben, trotzdem bei den Menschen zu sein und auch eben Kirche in die Wohnzimmer zu bringen oder in das Kinderzimmer zu den Leuten nach Hause.
Es gibt ja so Personen, die im digitalen Bereich sehr viele Follower haben, sogenannte Influencer, Influencerinnen, gibt es auch im christlichen Bereich. Haben die da eine besondere Bedeutung gehabt? Oder wir denken an Anna Nicole Heinrich an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland, steht eine junge Erwachsene. Ist das so eine Persönlichkeit, die auch das pusht, auf Jugendliche zuzugehen? Wie ist das in den letzten Monaten gelaufen?
Ich glaube schon. Also ich denke, dass Jugendliche auf der Suche sind, eben nach dem, was ihnen Halt gibt, was ihnen Sinn gibt. Und da finde ich es total wichtig, dass eben auch VertreterInnen von Kirchens unterwegs sind auf Social Media, damit die auch gefunden werden können. Und wie ist das denn eigentlich? Da ist noch eine junge Frau, die wirklich Verantwortung übernimmt in Kirche und Kirche mitgestalten möchte. Und das funktioniert. Wie großartig ist das? Also ich hoffe, dass Anna Nicole Heinrich ganz viele Followerinnen und Follower kriegt, weil sie wirklich mit gutem Beispiel vorangeht.
Wie ist denn Ihr eigener Blick in die Zukunft? Was muss sich noch mehr verändern, damit Kirche Zukunft hat?
Ich bin ja tatsächlich ein von Grund auf optimistischer Mensch. Das ist tatsächlich so. Das wurde mir in die Wiege gelegt. Und trotz allem Dystopien mit Sparen und weniger Leute und wer geht überhaupt noch in die Kirche, ich bin mir absolut sicher, Gott ist schon lange da. Auch da, wo vielleicht eine Kirche geschlossen wird oder ein Gemeindehaus nicht mehr bespielt wird, das wird sich weiter durchsetzen. Wir müssen einfach lernen, anders Kirche zu sein und da eben auch ein bisschen flexibel sein. Und da muss ich mir auch ganz ehrlich ins Gesicht schauen, von was muss ich mich vielleicht verabschieden, was mir auch lieb gewesen ist. Aber was gibt's denn da jetzt an neuen Formen und was kommt da? Und da versuche ich wirklich offen zu sein und ich bin der festen Überzeugung, dass Kirche auch in Zukunft relevant sein wird. Auf jeden Fall für mich und ganz bestimmt auch noch für viele andere.
Liebe Annegerda Schrader, wir danken für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die anstehenden Aktionen und Projekte, gerade für die Jugendsynode. Weiter einen heißen Draht zu den Themen junger Menschen und natürlich auch mal Zeit für sich selbst. Wir kriegen ja immer dann ein schönes Gebet jeden Morgen davon.
Vielen Dank, dass ich hier kommen durfte und erzählen durfte.
Wir haben uns auch sehr gefreut und freuen uns, wenn Sie unseren Podcast dieser Sendung und auch vergangener Sendung sowie vertiefende Informationen zu uns, KL55, auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de ganz in Ruhe nachlesen oder nachhören würden. Und wie immer laden wir Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 11. März 2022 ausgestrahlt wird. Dann wird das zentrale Thema die neuen Formate sein. Wir haben jemanden aus der Basiskirche eingeladen und jemand, der ein neues Format versöhnbar macht. Wir sind gespannt. Und wir zwei sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin,
bleiben Sie behütet und tschüss.